Ein Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in Leipzig am 3. Januar 1914. Wozu Geisteswissenschaft? Erster Vortrag. Meine sehr verehrten Anwesenden, nachdem ich in den verflossenen Jahren wiederholt auch in dieser Stadt über verschiedene Gebiete der Geisteswissenschaft habe sprechen dürfen, gestatten Sie, dass ich am heutigen Abend einiges Grundlegende aus dem Gebiet der Geisteswissenschaft vor Ihnen vorbringe und dann in dem morgigen Vortrag einige der Folgen dieser Geisteswissenschaft für das praktische Leben darzustellen. Geisteswissenschaft, wie sie hier gemeint ist, ist in unserer Gegenwart nicht etwas, wovon man sagen kann, es sei in weiteren Kreisen beliebt oder anerkannt. Im Gegenteil, von den verschiedensten Seiten und Gesichtspunkten aus hört man immer wieder die mannigfaltigsten Einwände gegen diese Geisteswissenschaft. Wo man sie zur Geltung bringen will, muss man auf die verschiedensten Missverständnisse vorbereitet sein, die ihr entgegengebracht werden. Wie schon früher möchte ich auch bei dieser Gelegenheit einleitungsweise betonen, dass es für den, der auf dem Boden dieser Geisteswissenschaft steht, nicht nur überraschend ist, sondern ganz natürlich erscheint, dass die Gesichtspunkte, von denen hier ausgegangen wird, Missverständnissen ausgesetzt sind. Gerade derjenige, der auf diesem Boden steht, wird sich ganz klar darüber sein, dass nach den Denkgewohnheiten der gegenwärtigen Zeit, nach den allgemein anerkannten Zielen unserer Gegenwart, diese Geisteswissenschaft vorläufig noch viele Gegner finden muss. Es geht ihr nicht viel anders als dem, dessen Fortsetzung sie für unsere Gegenwart ist. So sonderbar es manchem erscheinen kann, es muss gesagt werden, dass diese Geisteswissenschaft die Fortsetzung dessen ist, was mit Bezug auf die Natur durch die neuere Naturwissenschaft im Beginn des neuzeitlichen Geisteslebens heraufgekommen ist. Wie man damals über die traditionellen Anschauungen über Althergebrachtes hinweggegangen ist und sich unmittelbar mit der Natur selbst beschäftigt hat, so will sich Geisteswissenschaft unmittelbar mit der Welt des Geistigen beschäftigen. Nichts ist unbegründeter, als wenn vorgebracht wird, dass Geisteswissenschaft, so wie sie hier gemeint ist, gegen die Naturwissenschaft sein will. Gerade wer diese Geisteswissenschaft durchschaut, der wird die bedeutsamen Fortschritte, die die naturwissenschaftliche Vorstellungsweise gebracht hat, voll anerkennen und richtig einschätzen. Geisteswissenschaft kann, indem sie sich nach dem Vorbild der Naturwissenschaft auf das Gebiet des Geistigen begeben will, auf diesem Gebiet nicht unmittelbar die Methode anwenden, die in der Naturwissenschaft üblich ist, aus dem Grund, weil ein richtiges Festhalten an der naturwissenschaftlichen Gesinnung für die Erforschung des Geistigen anderes erfordert. Wodurch diese Geisteswissenschaft die Fortsetzung des naturwissenschaftlichen Denkens ist, das möchte ich durch eine Art Gleichnis darlegen, bevor ich zu unserer Betrachtung übergehe. Dieses Gleichnis soll nur zum Ausdruck bringen, das Verhältnis der naturwissenschaftlichen Fortschritte zu dem, was Geisteswissenschaft ist. Wenn wir unseren Seelenblick auf die Tätigkeit des Landmanns werfen, der zur entsprechenden Jahreszeit seine Getreidesaaten ausbringt, so finden wir, dass diese Getreidesaaten aufgehen und der weitaus größte Teil dieser Getreidesaaten zur menschlichen Ernährung verwendet wird. Nur ein kleiner Teil des Ausgesäten wird dazu verwendet, dem Element der Erde wieder übergeben zu werden, um erneut zu Getreide zu werden. So möchte ich das anschauen, was uns durch Jahrhunderte hindurch das naturwissenschaftliche Denken gebracht hat, gegenüber den Anforderungen der Geistesforschung. Naturwissenschaft hat uns eine völlige Umgestaltung des Antlitzes unserer Erde gebracht. Sie hatten das gesamte menschliche Leben bis in das alltägliche Leben hinein eingegriffen. Denn überall um uns herum können wir das finden, was wir der neueren Naturwissenschaft verdanken. Neben all dem verdanken wir ihr aber auch Einblicke in die Zusammenhänge der Welterscheinungen im Sinnengebiet, von denen sich vorher die Menschheit wenig hat träumen lassen. Aber noch etwas anderes wird ihr verdankt. Sie hat eine Summe von Begriffen und Vorstellungen hervorgebracht, die sich durch die drei letzten Jahrhunderte, insbesondere durch das letzte Jahrhundert hindurch, eingelebt haben. Die Menschengemüter mussten mit diesen Ideen fertig werden. Sie mussten sich die oft rätselhafte Frage beantworten: Wie kann die Seele zu einer harmonischen Verfassung kommen, wenn sie sich mit den Vorstellungen auszusöhnen hat, die das naturwissenschaftliche Denken hervorgebracht hat, und mit den Empfindungen, die aus diesem naturwissenschaftlichen Denken folgen? Was seit einigen Jahrhunderten in unsere Seele an neuartigen Begriffen und Vorstellungen gesenkt worden ist, das möchte ich mit den verhältnismäßig wenig Saatkörnern vergleichen, die ausgesät werden, um im nächsten Jahr neue Frucht zu tragen, gegenüber dem, was von den geernteten Früchten zur menschlichen Nahrung verwendet wird. Das, was zur menschlichen Nahrung verwendet wird, können wir auf dem Gebiet des naturwissenschaftlichen Denkens mit dem vergleichen, was in unser äußeres Kulturleben ausgestreut ist, was für den menschlichen Nutzen und für die Erkenntnis der Zusammenhänge in der Sinnenwelt verwendet worden ist. Das aber, was an neuen Begriffen und Vorstellungen hervorgebracht worden ist, das senkt sich in unsere Seele. Das wird wieder dem Element anvertraut, aus dem es hervorgegangen ist. Mit dem sollen wir leben, mit dem sollen wir versuchen, unsere innersten Seelenkräfte in Harmonie zu bringen. Dazu wollen wir fragen, wie ist es damit möglich, Sicherheit und Hoffnung, Arbeitsfreudigkeit im Leben zu haben? Nicht nur das, was uns theoretisch durch die naturwissenschaftlichen Ideen gegeben wird, soll ins Auge gefasst werden, sondern was die Seele an ihnen erlebt. Denn gerade diese naturwissenschaftlichen Ideen, wenn sie so verstanden werden, wie es in der nachfolgenden Betrachtung angedeutet werden soll, geben durch sich selbst der Seele die schönste Richtung hin zum Geist. Sie führen das Leben der Seele unmittelbar in das Gebiet des Geistes. Obwohl dies ein Lebensresultat für alle diejenigen ist, die sich mit der Geisteswissenschaft näher befasst haben, muss es dem befremdlich erscheinen, der dies nicht getan hat, wenn gesagt wird, dass diese Geisteswissenschaft eine echte Fortsetzung der Naturwissenschaft sein will. Denn gerade deshalb, weil es ihr um das geistige Gebiet geht, muss die naturwissenschaftliche Methode eine andere Form annehmen, um der naturwissenschaftlichen Gesinnung treu bleiben zu können. Um uns diese Methode vor die Seele zu rücken, möchte ich Geisteswissenschaft in Bezug auf die Art, wie sie ihre Resultate gewinnt, mit einer geistigen Chemie vergleichen. Nicht, dass ich mit diesem Vergleich etwas Besonderes sagen wollte, aber der Vergleich kann dazu führen, dass wir uns verständigen über das, was mit den folgenden Ausführungen gemeint ist. Wenn wir Wasser vor uns haben, so können wir diesem Wasser nicht ansehen, was für Bestandteile es im Sinne der heutigen Chemie hat. Die äußere Betrachtung kann nicht ergeben, dass es aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht. Mit den Mitteln der Chemie können wir darauf kommen, zu wissen, ganz andere Eigenschaften hat das Wasser. Es ist flüssig, es löscht Feuer. Der Wasserstoff kann brennen, er ist gasförmig. Dass so etwas wie Wasserstoff im Wasser enthalten ist, kann nur dadurch gewusst werden, dass wir diesen Wasserstoff vom Wasser abtrennen. Ganz ähnlich, nur mit Hilfe einer geistigen Methode muss in der Geisteswissenschaft mit dem Menschen selbst etwas ausgeführt werden. So wie uns der Mensch in der äußeren Welt entgegentritt, ist er in seinen Bestandteilen nicht zu erkennen, so wenig wie das Wasser in seinen Bestandteilen zu erkennen ist. Was das geistige Wesen des Menschen ist, nach dessen Erkenntnis die Sehnsucht in jeder Seele lebt, das ist für das gewöhnliche Leben so an den Leib gebunden, wie der Wasserstoff an das Wasser gebunden ist. Es kann nicht innerhalb des Leibes seiner ureigenen Natur nach erkannt werden, wie der Wasserstoff nicht im Wasser erkannt werden kann. Nun sind die Methoden, durch die wir das Geistige von dem Leiblichen abtrennen, nicht so robust, nicht auf Hantierung mit der Sinneswelt hin gerichtet, wie die chemische Methode, durch die Wasserstoff vom Wasser abgetrennt wird. Aber sie sind nicht weniger in einem streng wissenschaftlichen Sinne zu nehmen. Es sind Methoden, die sich ganz innerhalb des Seelenlebens selbst abspielen. Es sind feine, subtile Vorgänge des seelischen Lebens. Nicht durch äußere Hantierung kann man zu den Rätseln des geistigen Lebens gelangen. Das einzige Instrument, das dem Menschen zur Verfügung steht, um in die geistige Welt einzudringen, ist der Mensch selbst, und zwar sein seelisches Leben. Wie geschieht es, dass wir das Seelische, das wir in uns haben, von dem Leiblichen abtrennen, mit dem es im alltäglichen Leben verknüpft ist? Die Methoden, die angewendet werden, sind nicht solche, die zu irgendetwas seltsamen Zuflucht nehmen. Sie sind die Fortsetzung von seelischen Tätigkeiten, die jeder Mensch im täglichen Leben kennt, die von der Seele im gewöhnlichen Leben angewendet werden. Für die Geisteswissenschaft muss das aber weiter verstärkt werden. Es ist das, was man Zuwenden der Aufmerksamkeit auf irgendetwas nennen kann. Wir wissen alle, damit wir im Leben zurechtkommen, damit wir uns in der Welt orientieren, können wir nicht bloß gleichgültig dahin leben, sondern wir müssen den verschiedenen Dingen unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Und je mehr wir dies tun, desto mehr wird es vorstellungsmäßig unser Eigentum, desto mehr tragen wir ein Zeichen davon durch das weitere Leben in uns. Wir haben uns damit verbunden. Die Aufmerksamkeit hängt innig mit einer anderen Seelenfähigkeit zusammen, deren Bedeutung für das Leben jeder einsehen kann, und zwar mit dem, was wir Erinnerungsvermögen, Gedächtnis nennen. Die Frage nach einem guten Gedächtnis der menschlichen Seele ist dieselbe Frage wie die nach der Betätigung der Aufmerksamkeit. Ein Gegenstand, dem wir unsere Aufmerksamkeit nur flüchtig zuwenden, schwindet aus dem Gedächtnis dahin. Ein Gegenstand, dem wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden, und zwar wiederholt zuwenden, der wird unser seelisches Eigentum. Jeder kann sich im täglichen Leben von der Bedeutung der Aufmerksamkeit für das Gedächtnis überzeugen. Wem ist es nicht schon passiert, dass er am Morgen aufwacht und Dinge, die er am Abend abgelegt hat, nicht gefunden hat? Wenn wir uns darin üben, einen Gegenstand nicht bloß hinzulegen, sondern auf die Handlung des Hinlegens Aufmerksamkeit zu verwenden, damit den Gedanken zu verknüpfen, jetzt lege ich diesen Gegenstand dort hin. Dann werden wir morgens gleich zur Stelle hingehen, wo wir den Gegenstand hingelegt haben. Die Kraft, die in unser Gedächtnis das einschreibt, was eingeschrieben werden soll, das ist die Aufmerksamkeit. Wer sich ein wenig im Seelenleben des Menschen umgesehen hat, der wird oft wenigstens Anklänge an jene Ungesundheit des Seelenlebens bemerkt haben, die darin besteht, dass die menschliche Seele sich an das, was sie erlebt hat, nicht so erinnern kann, als ob die Erlebnisse ihre eigenen Erlebnisse gewesen wären. Wir sprechen dann einem solchen ungesunden Seelenleben gegenüber von einer Spaltung des Ich. Es kann einer solchen Seele so vorkommen, als ob Dinge, die sie selbst erlebt hat, einem anderen Ich angehörten. In dieser radikalen Weise kommt der Fall selten vor. Aber dass das Ich in seinem vollen Zusammenhang in Bezug auf das genaue Durchschauen der eigenen Vergangenheit gestört ist, das kommt öfter vor. Das können wir verhindern, wenn wir den pädagogischen Grundsatz in das Leben einführen würden, die Aufmerksamkeit, das Interesse für das zu erregen, was in unserer Umwelt vorgeht. So sehen wir, dass die Aufmerksamkeit etwas ist, was wir für das gewöhnliche Leben brauchen. Der Geistesforscher muss die Aufmerksamkeit, das heißt die Tätigkeit, die wir ausüben, indem wir die Seelenkraft auf einen bestimmten Gegenstand konzentrieren, der Geistesforscher muss diese Tätigkeit, die in der alltäglichen Aufmerksamkeit schwach und gering zutage tritt, zu einer größeren Stärke ausbilden. Er muss es auf sich nehmen, immer wieder solche seelischen Übungen zu machen, die eine Verstärkung dessen sind, was sich sonst als Aufmerksamkeit im Seelenleben betätigt. Man nennt dieses mit einem technischen Ausdruck Meditation, das heißt Konzentration des Denkens und des Empfindens. Alle Seelenkräfte werden immer wieder auf einen Punkt zusammengezogen. Dieses muss immerfort wiederholt werden, denn wir brauchen oft viele Jahre, um die Seele zu einem Instrument der Geistesforschung zu machen. Wir müssen, um dieses zu erreichen, immer wieder die Tätigkeit ausüben, die Seelenkräfte auf eine Vorstellung zusammenzuziehen, auf eine Empfindung, die wir nur durch unseren eigenen Willen in den Mittelpunkt des Seelenlebens rücken. Am besten ist es dabei, eine solche Vorstellung in das Seelenleben hereinzurücken, die wir willkürlich zusammengestellt haben, eine symbolische Vorstellung, ein Sinnbild. Was man aus dem äußeren Leben entlehnt, daran ist man zu sehr gewöhnt. Eine größere Vorstellung ist erforderlich, wenn wir alle Kräfte des Seelenlebens auf eine willkürliche Zusammenstellung zusammenziehen, die wir immer wieder in den Mittelpunkt des Seelenlebens rücken. Dadurch wird nach und nach ein Zustand möglich, der unser Seelisches, das sonst in das Leibliche ausgegossen ist, von derselben Kraft erfassen lässt, die konzentriert wird und endlich von dem Leiblichen frei gemacht wird. Wir können uns auf keine andere Weise praktisch davon überzeugen, dass in uns ein zweiter Mensch, ein geistiger Mensch steckt, so wie der Wasserstoff im Wasser steckt, wenn wir nicht diesen geistigen Menschen dadurch ergreifen, dass wir ihn mit dem durchsetzen, was eine Verstärkung der Aufmerksamkeit ist, ihn dabei so in uns selbst erkraften, diesen geistigen Menschen, dass er sich selbst aus dem Leib heraushebt. Er wird aus dem Leib herausgehoben wie der Wasserstoff durch die chemische Verrichtungen aus dem Wasser. Wenn das, was jetzt prinzipiell erörtert worden ist, von der Seele vorgenommen wird, wenn wir durch rein seelische Verrichtungen das Seelische aus dem Leiblichen herausziehen, wenn dieses gelingt, dann tritt eine große Veränderung in unserem Innenleben ein. Wir werden von etwas in unserem Inneren ergriffen, von dem wir vorher keine Vorstellung hatten. Vor allen Dingen werden wir zu einer Vorstellung von dem gebracht, was es heißt, außerhalb seines Leibes zu sein und dennoch ein bewusstes Leben zu führen, sich innerlich zu ergreifen, ohne dies durch die Werkzeuge der Sinne zu tun. Das nächste, was auf dem angezeigten Weg eintritt, das ist, dass ein Zustand uns überkommt, der sich nur mit etwas vergleichen lässt, was sonst unwillkürlich auftritt. Wir gelangen dazu, dass die äußere Sinnenwelt sich von uns hinweghebt, so wie beim Einschlafen. Aber auch das erleben wir, dass wir unseren physischen Leib in völliger innerer Gelassenheit herausgehen fühlen, und zwar jetzt voll bewusst, wie es sonst im Schlaf unbewusst geschieht. Nichts von dem, was sich durch die alltägliche Tätigkeit im Leib regen kann, regt sich dann. Wir sind mit unserem Seelischen aus dem Leib heraus. Zum ersten Mal bekommen wir eine Vorstellung davon, was es heißt, ich stehe meinem Leib gegenüber, wie ich sonst einem äußeren Gegenstand gegenüberstehe. Wir haben im gewöhnlichen Leben nur eine Vorstellung von dem, was ich erleben heißt, wenn wir im Leib drinnen stecken. Dadurch ist der Leib mit uns selbst verbunden. Wir stehen zu ihm ganz anders als zu den anderen Dingen. Jetzt aber wird uns der eigene Leib ein äußerer Gegenstand, dem wir gegenüberstehen, wie wir anderen äußeren Gegenständen gegenüberstehen. Nur stehen wir ihm nicht so gegenüber, wie er uns erscheint, wenn wir uns seiner als Werkzeug bedienen. Wie wir ihm jetzt gegenüberstehen, das stellt sich in einem erschütternden Erlebnis dar, das wir auf dem Weg zur Geistesforschung durchmachen. In den verschiedensten Formen kann erlebt werden, was sich da darstellt. Dieses Erlebnis kann während des Schlafes oder während des Wachens eintreten. Nie wird es das gesunde Seelenleben stören, wenn es richtig verläuft. Mitten im Wachen oder mitten im Schlaf, beim Schlafen so, dass es mehr als selbst der lebhafteste Traum ist, kann es uns überkommen, dieses Erlebnis, sodass wir das fühlen, was ich in folgende Worte fassen möchte. Wir können nur stammelnd das ausdrücken, was da von der Seele erlebt wird. Was geschieht mit mir? Es ist, wie wenn Blitze, wie wenn Feuer die Luft durchzuckten, wie wenn der Raum, in dem ich bin, von Blitzen erhellt würde, wie wenn mein Leib von Blitzen durchzogen und von den Elementen zerstört würde. Nicht auf das, was wir mit Worten schildern können, kommt es dabei an, sondern auf das, was für ein inneres Erlebnis wir an diesem Punkt der Seelenentwicklung haben. Darauf kommt es an, dass wir von jetzt an wissen, wir haben im Bild erfahren, was es heißt, in unserem Seelischen so zu leben, dass wir aus dem Leib herausgehoben sind, dass sich das Bild des physischen Lebens vor uns hinstellt. Aber es ist ein Bild, von dem wir nichts anderes sagen können, als dass es uns das Leibliche im Zustand der Zerstörung darstellt. Und dann kommen wir darauf, was wir da eigentlich erleben. Wenn wir uns in das einleben, was wir da fühlen, kommen wir darauf, uns zu sagen, ja, wenn du im Leben drin stehst, so ist dein seelisches ein selbstständiges Wesen, aber es ist an den physischen Leib gebunden. Das ganze Leben hindurch zerstört das Seelische das Leibliche. Indem wir vom Morgen bis zum Abend unseren Leib als Werkzeug der in unserer Seele auftauchenden Vorstellungen und Empfindungen gebrauchen, zerstören wir ihn fortwährend. Die Zerstörung durch das Seelenleben drückt sich in der Ermüdung aus. Der Schlaf ist der Ausgleich. Dass wir das Seelische erleben, hängt davon ab, dass wir ein fortwährendes Zerstörungswerk an unserem Leib liefern, das im Tod endet. Das tritt uns in einem Bild entgegen, das uns zeigt, in dem Augenblick, wo du gewahr wirst, dass dein Seelisches ein Selbstständiges ist, das sich vom Leib emanzipiert, in dem Augenblick erlebst du dein Leibliches so, als ob es von dir zerstört würde. Geisteswissenschaft hat es immer gegeben, nur haben die wenigsten Menschen etwas davon gewusst. Aber diejenigen, die davon gewusst haben, sie kannten den erschütternden Moment, den ich eben geschildert habe. Diesen Moment meinten sie, indem sie die Worte aussprachen: Ich bin bis an die Pforte des Todes gekommen. Sie haben im Bild kennengelernt, was der Tod ist. Sie haben kennengelernt, wie im Tod das Seelische in seiner Selbstständigkeit gegenüber dem Leiblichen triumphiert. Von da ab, wo wir dieses erlebt haben, wissen wir, was es heißt, selbstständig in seinem Seelischen zu leben. Wir wissen, dass dieses Seelische in seiner Absonderung vom Leiblichen etwas ist, was ganz andere Eigenschaften hat als das Leibliche. Aber es ist wahr, dass das, was Fortschritt gegen den Geist hingibt, mit Schwierigkeiten des inneren Lebens verknüpft ist. Vor allen Dingen ist Geduld notwendig, bis die Seelenkraft so konzentriert wird, dass sich das Seelische in seiner Selbstständigkeit erfassen kann. Ich wollte dieses so schildern, wie es geschehen ist, weil ich nicht in allgemeinen Redensarten sprechen will, sondern weil ich von den lebendigen Erlebnissen des Geistesforschers selbst erzählen will. Von da an wissen wir, was es heißt, außerhalb unseres Leibes zu leben, besonders auch in Bezug auf das Denken. Wir verbinden jetzt einen Sinn damit, wenn wir sagen, ich denke. Wir wissen, dass wir uns jetzt nicht wie im Alltag Vorstellungen bilden. Wir wissen, dass wir uns jetzt mit der aus dem Gehirn herausgegangenen Seele rein geistig Vorstellungen bilden. Und weil ich nicht in allgemeinen Redensarten sprechen will, möchte ich auch nicht vor etwas zurückschrecken, was oberflächlich betrachtet angreifbar erscheinen kann. In dem Augenblick, wo wir das geschilderte Erlebnis haben, erleben wir uns in einem Denken, das für die Momente, wo wir außerhalb des eigenen Leibes sind, nicht mehr an das Gehirn gebunden ist. Wir fühlen uns wie außerhalb des Gehirns, wie in der Umgebung des Gehirns lebend. Und wir wissen, wenn du wieder im Alltag denken willst, musst du wieder in dein Gehirn untertauchen. Wir fangen an, das als etwas Äußerliches zu betrachten, in das wir untertauchen müssen. Eines ist notwendig, wenn wir bis zu diesem Punkt fortgeschritten sind. Und das, was ich hier als notwendig erwähnen werde, kann die Einwände derer aus dem Feld schlagen, die vom Gesichtspunkt der heutigen Wissenschaft aus in die Kategorie der Halluzinationen schieben möchten, was der Geistesforscher erlebt. Gerade der Geistesforscher weiß in jedem Augenblick, was der Unterschied ist zwischen einer Halluzination und dem, was er als ein Geistiges erlebt. Auch im gewöhnlichen Leben ist es nicht anders, als dass wir durch das Leben selbst die Wirklichkeit von der bloßen Vorstellung unterscheiden lernen. Im gewöhnlichen Leben können wir gut unterscheiden die Vorstellung des heißen Eisens und die wirkliche Wahrnehmung des heißen Eisens, wenn wir es berühren. So ist es auch, wenn wir uns auf die beschriebene Art in die geistige Welt hineinleben. Notwendig ist, dass wir das, was wir da erleben, mit solcher innerlichen Kraft durchdrungen fühlen, dass wir mit unserer Willkür drin stecken. Was wir erleben, wenn wir außerhalb des Leibes sind, das muss so auftreten, dass wir es nicht als ein äußeres Wesen fühlen, sondern wir müssen es so fühlen, wie wir unsere Hand, unseren Fuß fühlen, wie wir unser Auge fühlen. Wir müssen es als ein geistiges Sinnes- und Bewegungsorgan fühlen. Wir müssen wissen, das, was du da in dir entwickelt hast, ist Teil deines geistigen Wesens. Es ist etwas in dir, dessen du dich seelisch so bedienen musst, wie sonst deine Hand zum Greifen oder deines Auges zum Sehen. Wir entwickeln auf diese Weise Organe. Wir machen etwas mit uns, was gegenüber der äußeren Wirklichkeit so subtil wie ein Traumgewebe ist, dessen Wirklichkeit wir aber erleben. Wir machen etwas mit unserem seelischen Wesen. Wir stecken mit unserem Willen da drinnen. In dem Neuen, das wir aus unserem Leib herausgezogen haben, müssen wir etwas erleben, was wir als inneres Minenspiel bezeichnen können. So wie wir imstande sind, mit unseren Gesichtsmuskeln unser Denken und Empfinden zum Ausdruck zu bringen, wie wir im Blick zum Ausdruck bringen, was wir seelisch erleben, so müssen wir die Fähigkeit entwickeln, in dem aus dem Leib herausgehobenen seelischen Wesen ein inneres Handhaben dieses Wesens selbst zu haben. Wir müssen uns durch dieses Wesen ausdrücken können. Wir müssen das Gefühl haben, in dem, was du da aus dir gemacht hast, steckst du mit deinem Willen drinnen, nicht wie im Traum. Der Traum stellt Bilder vor uns hin, aber diese Bilder treten ohne unseren Willen auf. Anders ist es, wenn wir uns durch seelische Entwicklung dazu bringen, dass wir außerhalb unseres Leibes leben. Da sind wir selbst die Akteure, die ein Bild, das bis zur höchsten Intensität auftritt, von einem Ort zum anderen bringen oder verschwinden lassen. Wir sind in dieser Bilderwelt so drinnen, dass wir sie beherrschen, dass wir sie durcheinander wirbeln können. Durch die dargestellten Übungen, die die Ausbildung der Aufmerksamkeit zur geistigen Konzentration sind, gelangen wir dazu, uns selbst zu einem geistig selbstständigen Wesen zu machen. Wir gelangen aber noch nicht dazu, andere geistige Wesen wahrzunehmen, die um uns herum sind. Damit wir das können, müssen wir zu der Kategorie der Übungen, die unter die Aufmerksamkeit fallen, andere Übungen hinzufügen, die der Aufmerksamkeit ganz entgegengesetzt sind. Darauf beruht das Fortschreiten im Geistigen, dass wir nicht einseitig üben, sondern dass wir unsere Seele abwechselnd nach der einen und nach der anderen Seite übend anstrengen. Wir müssen Übungen in der Steigerung der Aufmerksamkeit machen. Gleichzeitig damit müssen wir aber eine solche innere Übungstätigkeit vollbringen, die dem entgegengesetzt ist. Wir müssen jenes Entgegengesetzte tun, was im gewöhnlichen Leben auch vorkommt, wenn ein Wesen das andere liebt, sodass es sich wie in diesem Wesen untergegangen fühlt. Die Hingabe, die wir ebenso wie die Aufmerksamkeit auch im gewöhnlichen Leben haben, muss wiederum gesteigert werden. Man muss ganz willkürlich, durch starken Willensentschluss, die Unterdrückung alles sinnlichen Wahrnehmens herbeiführen, wie es sonst nur im Schlaf geschieht. Man erlangt allmählich die Fähigkeit, alles zu unterdrücken, was für das alltägliche Sinnenleben notwendig ist. Man ist ganz und gar mit seiner Seele an das hingegeben, was als das über allen Begriffen stehende Geistige vorgestellt wird, das die Welt durchwebt und durchwallt. Insbesondere müssen wir versuchen, all das zu unterdrücken, was uns sonst in unserer Urteilstätigkeit beschäftigt. Wir müssen mit innerster Gelassenheit und Hingabe von nichts anderem bewusst leben als von der Erwartung, was kommt an dich heran, wenn du alles Willkürliche unterdrückst, wenn du dem hingegeben bist, was du kennenlernen willst? Diese Hingabe muss gesteigert werden, bis der Moment eintritt, wo wir das gebrauchen können, was wir emanzipiert von unserem Körper als geistiges Wesen entwickelt haben. Dann werden uns die Bilder, die wir in uns hineingelegt haben, diese Bilder werden uns so, dass wir uns mit einer geistigen Welt verbinden, aber so, dass wir uns jetzt nicht passiv wie im alltäglichen Leben mit dieser Welt verbinden, sondern aktiv. Im alltäglichen Leben sind wir außerhalb eines Gegenstandes, den wir anschauen. Wenn wir in die geistige Welt eindringen, müssen wir in den Gegenstand untertauchen, darin aufgehen, müssen eins werden mit ihm, so eins werden, wie wir vorher nur mit unserer eigenen Seele waren. Und wie wir durch unser Mienenspiel zum Ausdruck bringen, was in unserer Seele lebt, so kommt es, dass wir uns in die geistige Welt so einleben, dass wir in der Betätigung unseres geistigen Wesens Zustände der geistigen Welt zum Ausdruck bringen. Indem wir uns in die geistige Welt einleben, erleben wir sie durch innere Mimik, die wir dadurch erwerben, dass wir uns aktiv in sie einleben. Wir müssen in der geistigen Welt eine geistige Mimik erwerben. Wir müssen eine geistige Ausdrucksfähigkeit erwerben. Dann wissen wir, dass eine geistige Welt immer um uns ist, so wie die Welt der Sprache um ein taubstummes Kind herum ist, auch wenn es nichts davon weiß. Es gelangt nicht dazu, obwohl seine Sprachorgane ganz gesund sind, es in der Mimik der Sprache nachzuahmen, zum Ausdruck zu bringen. So wie die Welt der Worte um das taubstumme Kind ist, so ist die Welt der geistigen Wesen immer um uns herum. Und so wie wir uns der äußeren Welt öffnen und sie in der Sprache nachahmen, so öffnen wir durch Hingabe unser geistiges Wesen der geistigen Welt, um durch Handhabe dessen, was wir in uns hereingezogen haben, es mimisch zum Ausdruck zu bringen. Nur durch aktive Betätigung wird die geistige Welt aufgenommen. Was wir nicht in uns selbst wie durch innere Mimik von der geistigen Welt erfahren, kann sich uns nicht offenbaren. Wir müssen eins werden mit der geistigen Welt, damit wir in dem, was wir offenbart bekommen, die geistige Mimik entwickeln, die uns zum Bewusstsein bringt: Du erlebst jetzt Zustände der geistigen Welt. Was ich geschildert habe, können wir erleben, indem wir die Denkkraft vom leiblichen Werkzeug, vom Gehirn, loslösen. Aber es kann noch eine andere Kraft vom leiblichen Werkzeug losgelöst werden, und zwar die wir die menschliche Sprachkraft nennen können und damit zusammenhängend die Erinnerungskraft. So wie wir unser Denken aus dem Werkzeug des Leibes herausziehen, so gelangen wir dazu, wenn wir unsere Übungen fortsetzen, die seelische Kraft herauszuziehen, durch die wir sonst sprechen. Wenn wir durch Fortsetzung der verstärkten Hingabe es dahin bringen, ohne dass wir sprechen, auch ohne dass wir jene, auch von der neueren Wissenschaft zugegebene, feinere Vibration hervorbringen, die beim gewöhnlichen Denken wie ein unhörbares Sprechen erklingt. Wenn wir es dahin bringen, all das auszuschließen, was beim Sprechen an den Leib gebunden ist, wenn wir im Geistigen das entwickeln, was sonst in die Sprache hineingegossen wird, dann gelangen wir zu einer weiteren Stufe der geistigen Forschung. Wir gelangen dazu, dass wir nicht nur das als etwas Äußeres erleben, was wir unseren Leib nennen, wir gelangen jetzt auch dazu zu erkennen: Du bist ein selbstständiges Wesen, das sich auch von dem Seelenleben des Alltags herausheben kann. Ebenso wie wir uns früher vom Leib gesondert haben, sondern wir uns jetzt von dem ab, was das alltägliche Seelenleben ist. Und dasselbe, was wir in der Sprachkraft entwickeln, entwickeln wir auch in der Erinnerung. Die Seelenkraft, die zum Sprechen anregt, ist auch in der Erinnerung tätig. Jetzt aber, wo wir uns außerhalb des alltäglichen Seelenlebens erleben, haben wir wiederum ein erschütterndes Erlebnis. Jetzt erleben wir wie in einem Rückblick das ganze vergangene Leben bis zu dem Punkt in der Kindheit, bis zu dem wir uns zurückerinnern können. Alles, was wir durchlebt haben, tritt in deutlichen Bildern vor die Seele, in immer klareren Bildern, aber nicht so, wie die gewöhnliche Erinnerung ist, sondern ganz anders. An einem Beispiel möchte ich das klar machen. Nehmen wir an, wir haben etwas getan, was moralisch anfechtbar ist. Wir schauen darauf zurück. Es erscheint uns im Bild und es zeigt uns: Dadurch, dass du dieses getan hast, bist du abgekommen von dem wahren Bild des Menschen, das du darstellen sollst. Um so viel bist du in deinem Menschenwert zurückgefallen. Es steht vor uns mahnend, so dass wir nicht anders sagen können als: ehe ich nicht überwunden habe, was ich da anschaue, muss ich es immer anschauen, wenn ich mich außerhalb meines alltäglichen Seelenlebens erlebe. So ist es beim Guten, so ist es beim Schlechten, bei allen Erlebnissen, die wir durchgemacht haben. Wie einen Kometenschweif ziehen wir unser vergangenes Leben hinter uns her, aber so, dass es uns zeigt, was wir zu tun haben, damit wir das, was wir nicht hätten tun sollen, in entsprechender Weise ausgleichen und damit wir fruchtbar das verwerten können, was wir Gutes getan haben. Das, was wir so mit unserem eigenen Leben erleben, gruppiert sich so, dass es zu einem äußerst komplizierten Gesamterlebnis wird. Es durchsetzt sich mit einer inneren Kraft, die wir wahrnehmen, von der wir jetzt wissen, sie war immer in dir, du hast sie nur nicht wahrgenommen. Die Kraft, einen Mangel auszulöschen oder das fruchtbar anzuwenden, was du als Fähigkeit erreicht hast. Eine Pflanze entwickelt sich aus dem Boden, entfaltet Blatt für Blatt und zieht ihr Leben wieder in einen Keim zusammen. Aber in diesem Keim steckt die Möglichkeit, dass sich eine neue Pflanze ausbildet. So wie im Samen eine Kraft ist, so merken wir, dass wir in uns wie eine Keimkraft haben, die fortwirkt aufgrund dessen, was wir erlebt haben. Von jetzt an wissen wir, wenn der Tod über dich kommt, dann ist in dir ein geistiger Keim, der durch die Pforte des Todes hindurchgeht und weiterlebt, so gewiss wie der Keim der Pflanze weiterlebt. Es entsprießt deinem Inneren ein den Tod besiegender geistiger Keim. Wenn der Leib von dir abfällt, geht dein Geistiges durch den Tod hindurch in die geistige Welt hinein. Wenn man mit dieser Erkenntnis ein Leben studiert, das in die Welt hereintritt, das Kindesleben, dann wird das einem an dem klar, wie sich Fähigkeit nach Fähigkeit entfaltet, wie die kindlichen Züge immer bestimmter werden, wie Talente herauskommen. Genau wie die Pflanze aus dem Keim wächst, so kommt bei Menschen das heraus, was aus der geistigen Welt heraussprießt. Das ist das Gleiche, von dem man vorher erkannt hat, dass es den Tod besiegt. Es kommt durch die Geburt wieder in die Welt herein. Unser geistiges Leben entwickelt sich aus dem heraus, was wir durch den Tod getragen haben. Jetzt wissen wir, was Wiederholung des Erdenlebens heißt. Wir wissen, dass wir abwechselnd in einem physischen Leib zwischen Geburt und Tod leben und nach dem Tod in einer geistigen Welt leben. Wir wissen, dass jede Geburt bedeutet, etwas steigt aus der geistigen Welt herunter und verbindet sich mit dem, was von Vater und Mutter kommt. Es arbeitet die Früchte eines früheren Lebens um, die in das Schicksal dieses Lebens hereinragen. Dadurch, dass wir die Sprachkraft in uns emanzipiert haben, dass wir dasjenige, was wir im Leben für die Sprache verwenden, im Inneren entwickeln, sodass es in der Seele lebt, dadurch leben wir uns in die geistige Welt ein, in der wir uns von Leben zu Leben gehend befinden. Wir erleben jetzt nicht nur Zustände, sondern auch Vorgänge in der geistigen Welt. Wir steigen von den Zuständen zu den Vorgängen auf. Praktisch nimmt sich das für den Geistesforscher so aus. Vorher, wo er nur Zustände wahrgenommen hat, hat er wie geistige Fangarme ausgestreckt, um das zu ergreifen, was außer ihm ist. Jetzt aber erlebt er, dass er mit seinem emanzipierten Seelenleben, das auch die Sprachkraft in sich aufgenommen hat, aus sich heraustritt und in die anderen Wesen so untertaucht, dass er weiß, du bewegst dich jetzt von Vorgang zu Vorgang in der geistigen Welt. Du lebst dich in die geistige Welt ein. Bis wir eine vollständige Gewandtheit darin haben, dass wir zum Erleben von Vorgängen kommen, müssen wir immer weiter versuchen, Hingabe zu üben. Dann fühlen wir uns wie erwacht in diesem anderen Zustand, in dem wir Vorgänge, Geschehnisse erleben, die wir innerlich miterleben, in die wir untertauchen. Vorgänge der geistigen Welt erleben wir jetzt nicht nur durch ein inneres Mienenspiel, sondern auch durch eine innere Gestik. So wie wir in der äußeren Welt Vorgänge in Bewegung erleben, so müssen wir in der geistigen Welt die Bewegungen mitmachen. Wir müssen mit den Vorgängen mitgehen. Wir steigen also von einer inneren Mimik zu einer inneren Gestik auf und wir nehmen dadurch allmählich nicht nur Zustände wahr, sondern auch Vorgänge der geistigen Welt. Und endlich, wenn wir dieses immer weiter üben, wenn wir es systematisch ausbilden und die beiden Kategorien des inneren Übens immer weiter fortsetzen, die Aufmerksamkeit und die Hingabe, dann, meine sehr verehrten Anwesenden, gelangen wir noch zu einem dritten, das ich in der folgenden Weise andeuten möchte. Dem Menschen ist es vorbehalten, dass er zu dem Wesen, das so, wie er in der Welt dasteht, sich erst im Laufe des Lebens macht. Wenn wir in die Welt kommen, müssen wir auf allen Vieren kriechen. Die Tiere sind nicht von dem abhängig, sondern ihnen sind von vornherein die Kräfte einverleibt, die ihnen die Stellung geben, die sie im Leben einnehmen sollen. Der Mensch muss sich erst im Laufe des Lebens zu dem erheben, von dem wir sagen können, das macht ihn erst zum Menschen. Immer wieder haben bedeutende Denker darauf hingewiesen, was der Mensch dadurch ist, dass er sich vom Boden erhebt und das Antlitz frei hinausrichtet. Aber der Mensch macht sich erst selbst dazu. Er hat eine innere Aufrichtekraft, durch die er sich in die Gestaltung gegenüber dem Kosmos bringt, durch die er im physischen Sinne Mensch ist. Dazu sind innere Kräfte da, die im gewöhnlichen Leben ganz in das Leibliche hineingegossen werden. Meine sehr verehrten Anwesenden, gerade so wie sich die Denkkraft vom Leib emanzipieren kann, wie das, was sich sonst in die Sprache ergießt, im inneren Seelenleben gelassen werden und dadurch zur inneren Gestik kommen kann, so kann sich durch weitere Übung auch die Aufrichtekraft innerlich emanzipieren. Es können sich auch die Kräfte emanzipieren, durch die wir uns im physischen Sinne in der Welt erst zum Menschen machen. Dann gelangen wir dazu, durch den Gebrauch dieser inneren Kräfte Wesen zu verstehen, die anders sind als der Mensch in der geistigen Welt. Dass wir nur den Menschen in der physischen Welt kennen, das kommt daher, dass wir die aufrechte Kräfte verwendet haben, um den Menschen zu dem zu machen, was er ist. Üben wir es, diese Kräfte innerlich zu befreien, so lernen wir Wesen kennen, die anders sind als der Mensch. Wir kommen dadurch zu einer inneren Physiognomik. Wir ahmen die Formen der anderen Menschen nach, mit denen wir in Zusammenhang kommen. Wir treten jetzt in den lebendigen Verkehr mit der geistigen Welt. Wir nehmen die Physiognomie der Wesen an, mit denen wir in Berührung kommen. Durch innere Mimik kommen wir zu Zuständen, durch innere Gestik kommen wir zu Vorgängen, durch innere Physiognomik kommen wir dazu, geistige Wesen als solche kennenzulernen. Damit habe ich versucht zu zeigen, wie der Geistesforscher sich in die geistige Welt einlebt, wie der Mensch zum Ergreifen einer geistigen Welt kommt. Geisteswissenschaft ist ebenso eine Wissenschaft wie Chemie, Physik und so weiter. Was durch Geisteswissenschaft vor die Menschheit hingestellt wird, wir brauchen es ebenso wenig auf Autorität hin anzunehmen, wie die Resultate anderer Wissenschaften. Ich werde morgen zu schildern haben, wie diese Geisteswissenschaft zum Lebensgut des Menschen werden kann. Wenn wir die Ziele unserer Zeit ins Auge fassen, so dürfen wir uns sagen, gerade die großen, bewunderungswürdigen Fortschritte der Naturwissenschaft haben den Menschen daran gewöhnt, das anzuerkennen, was er als wahr gelten lassen soll, wenn die Wahrheit so vor ihn hingestellt wird, dass er sich dazu passiv verhalten kann. Jeder Schritt in der Geistesforschung aber zeigt uns, dass wir uns aktiv in die geistige Welt einleben müssen, sodass wir für das, was wir wahrnehmen wollen, erst selbst den Ausdruck schaffen müssen. Wie Aktivität zur Passivität verhält sich Geisteswissenschaft zur Naturwissenschaft? Wir brauchen nur einen Blick auf unsere Zeitverhältnisse zu richten und wir werden finden, dass der Mensch geneigt ist zu sagen, dass es sich um Phantasterei handelt, wenn ihm etwas nicht so gegenübertritt, dass er sich passiv verhalten kann. So steht alles in der Geisteswissenschaft im Gegensatz zur Zeitströmung. Auf der anderen Seite ist es im Leben so, dass wo etwas bis zur höchsten Kraft gesteigert wird, das Entgegengesetzte stark gemacht wird. Für den, der in den Seen der Gegenwart forschen kann, für den zeigt es sich ganz klar, dass in den Untergründen der Menschen der Gegenwart die Sehnsucht lebt, etwas von jener Aktivität zu erfahren, durch die der Mensch sein Ewiges, sein Unsterbliches erkennend ergreifen kann. Es ist natürlich, dass sich Gegnerschaft über Gegnerschaft gegen die Geisteswissenschaft wendet, weil die naturwissenschaftliche Erziehung zur Passivität hingelenkt hat. Aber in den Untergründen der Seele regt sich eine Sehnsucht, die auf Erfüllung wartet. Viele Seelen leben gegenwärtig, die nichts davon wissen, dass ihre Unsicherheit darüber, was sie mit sich anfangen sollen, daher kommt, dass sie Sehnsucht danach haben, mit dem Geistigen zusammenzukommen. Sie lechzen nach Geisteswissenschaft. Auch wenn noch so vieles den Zielen, die äußerlich an die Seelen herantreten, unserer Zeit entgegengesetzt ist, lechzen die Seelen nach den Zielen, die sich Geisteswissenschaft setzt. Wir könnten an mancherlei, was in der Gegenwart an uns herantritt, zeigen, wie der Mensch passiv an die Außenwelt hingegeben ist, wie er alles, was er als wahr gelten lassen soll, von außen bekommen will. Zu einem Vortrag, der so angekündigt wird, dass darunter mit Lichtbildern steht, gehen die Leute gern hin. Es wird nicht der Anspruch auf etwas anderes erhoben, als dass man sich dem passiv hingibt, dass man nur schaut, nur Sensationen empfängt, die höchstens durch Worte unterstützt werden. Anders ist es, wenn ein Vortrag ohne Lichtbilder verlangt, dass man in der Seele mitarbeitet. In einer sehr verbreiteten Zeitschrift ist vor kurzem ein Aufsatz erschienen, der das Folgende enthält. Der Verfasser hat einen geachteten Namen als Philosoph. Dieser Mann ist zu einer merkwürdigen Idee gekommen. Er sagt, wenn man Kant oder Spinoza liest, so ist das schwer zu lesen. Die Begriffe gehen einem so herum. Man könnte das aber auch leichter haben. Man hat heute Lichtbilder, den Film, das Kino. Man zeige den Menschen Spinoza, wie er da sitzt und Gläser schleift. Das wäre das erste Bild. Dann verwandelt sich das und es wird gezeigt, wie in seinem Kopf der Gedanke Substanz auftritt. Es erscheint der Gedanke Substanz. Im nächsten Bild erscheint Dauer und Ausdehnung und so weiter. Spinozas Ethik, so heißt das Werk, von dem ich spreche. Es wird eine schöne Zukunftsperspektive sein, einmal an einem Kino vorüberzugehen und an den Plakaten Spinozas Ethik oder Kants Kritik der reinen Vernunft zu lesen. Meine sehr verehrten Anwesenden, solche Dinge erwähne ich aus dem Grund, weil sie in grotesker Weise zeigen, wohin die Ziele unserer Zeit tendieren. Und wie sie den Zielen der Geisteswissenschaft entgegengesetzt sind, in denen alles Aktivität ist, um die Menschen zu erkraften, um sie immer selbstständiger zu machen. Derjenige, der den erwähnten Aufsatz in einer Zeitung abgedruckt hat, sagt, man darf große Hoffnung haben, wenn so etwas verwirklicht wird. Das würde der metaphysischen Sehnsucht der Menschen Erfüllung schaffen. Der Geistesforscher kann eine solche Erfüllung nicht erhoffen. Er muss sich oberflächlich schelten lassen, weil er sich nicht viel von Spinozas Ethik und Kants Kritik der reinen Vernunft als Film erhoffen kann. Ich brauche nicht weiter auf einzelne Ziele unserer Zeit einzugehen. Ich brauche nur den allgemeinen Charakter der Passivität hinzustellen, der notwendigerweise kommen musste, weil durch die Beschäftigung mit dem äußeren Leben der Mensch daran gewöhnt worden ist, sich an dem zu betätigen, zu dem er nichts hinzutun kann. Je mehr aber die Menschen der Gegenwart sich in solche Passivität einlullen, desto mehr wird die Sehnsucht nach jener Aktivität der Seele erwachen, durch die der Mensch sich erst als ein ewiges, als ein gegenüber dem Leib selbstständiges Wesen fühlen kann, das den Tod besiegt, weil es in sich Kräfte hat, die mit Geborenwerden und Sterben nichts zu tun haben, sondern in frühere Erdenleben zurückweisen und auf spätere Leben und auf ein ewiges Dasein hinweisen. Nur allgemein charakterisieren wollte ich das, was ich einen Ausblick in die Zukunft der Menschheitsentwicklung nennen möchte. Wohin soll diese Aktivität führen? Was die Geisteswissenschaft als Lebensgut sein soll, werden wir morgen betrachten. Aber wohin soll sie führen? Sehen wir auf den Grundcharakter unserer Zeit, auf die Weltanschauung, die sich aus den sinnlichen Tatsachen heraus ein Weltbild machen möchte. Nach diesem Weltbild, wie es sich im Sinne eines missverstandenen Darwinismus herausgebildet hat, soll sich der Mensch, ohne dass sich ein Geistiges mit dem Leib, der sich aus der Tierheit ergeben hat, verbunden hätte, soll sich der Mensch rein aus der Tierheit erhoben haben. Die Eigenschaften des Denkens, Fühlen und Wollens, die Eigenschaft der religiösen Vertiefung und so weiter, soll nur eine Steigerung dessen sein, was im Tier auf einer unteren Stufe zum Vorschein kommt. In Bezug auf solche Dinge ist unsere Zeit eine Übergangszeit, und ich erbitte mir die Erlaubnis, deutlich darauf hinzuweisen, wie die Geisteswissenschaft sich in die Ziele unserer Zeit hineinstellen will. Man ist nur nicht konsequent genug, sonst müsste man sich gerade aus der materialistischen Vorstellungsweise Folgendes sagen. Was auch immer mit dem gemeint sein mag, was durch die Bibel am Beginn der Menschheitsentwicklung hingestellt ist, mit dem Erscheinen des Geistes, der durch die Schlange symbolisiert wird. Was für ein Wort tönt uns aus diesem Symbol entgegen? Es ist das Wort, ihr werdet sein wie die Götter und unterscheiden das Gute und das Böse. Wie man auch darüber denken mag, es ist ein bedeutsames Wort, das mit dem zusammenhängt, was wir im Menschen Freiheit nennen. Ein großartiges, in die Menschennatur tief einschlagendes Wort ist es, ihr werdet sein wie die Götter und unterscheiden das Gute und das Böse. Wäre man so konsequent wie die Schlange gewesen ist, würde man, wenn man ein Materialist ist, nicht verschleiern, dass man dann sagen müsste, all das, was der Mensch in sich entwickeln kann, ist eine Steigerung dessen, was im Triebleben der Tiere zutage tritt. Es ist, wie wenn der Versucher vor uns stehen und uns zurufen würde, ihr werdet sein wie die Tiere und nicht unterscheiden das Gute und das Böse. Wird alles eingespannt in das Naturgesetz, dann verläuft alles so, wie das Tierleben verläuft. So steht als das Ziel unserer Zeit das Versucherwort vor uns. Ihr werdet sein wie die Tiere und nicht unterscheiden das Gute und das Böse. Zwischen beiden Extremen liegt der wahre Fortschritt des menschlichen Wesens. Damit sich die Menschheit über das erhebt, was sie aus der bloßen Betrachtung der sinnlichen Wirklichkeit gewinnen kann, an die sie sich nur passiv hingibt, soll Geisteswissenschaft in die Kulturwelt eingreifen und ihr die Ziele geben, die in der Aktivität der Seele liegen, die den Menschen so in die Welt hineinstellen, dass er in der Mitte zwischen Gottheit und Tierheit seinen Fortschritt in der Entwicklung zur Freiheit finden kann. Mit diesem Ziel der Geisteswissenschaft stehen wir im Einklang mit all den Persönlichkeiten, die sich im Laufe der Menschheitsentwicklung aus einer tiefen Seelenbetrachtung heraus ein Gefühl über des Menschen wahren Wesens zu verschaffen suchten. Wenn es auch in älteren Zeiten noch nicht wie in unserer Zeit ausgesprochen werden konnte, was Geisteswissenschaft heute aussprechen kann, so wurde es von all den Geistern gefühlt, die es mit dem Menschenfortschritt ernst gemeint haben. Sie waren weit davon entfernt, die Richtung ihres Denkens in ein Ziel einlaufen zu lassen, das wir so charakterisieren müssen, ihr werdet sein wie die Tiere und nicht unterscheiden das Gute und das Böse. Euer Denken wird nur eine Betätigung eures Gehirns sein, so wie der Magnetismus eine Betätigung dessen ist, was in den materiellen Vorgängen des Eisens geschieht. Wie viele große Geister tönen aus den Jahrhunderten im Dichten und Denken dem entgegen? Führen wir zum Schluss nur einen an, in dessen Worte ich zusammenfassen möchte, was ich heute hier vorbringen wollte. Lassen Sie mich einen Ausspruch Schillers anführen, der sich auch klar machen wollte, wie das Verhältnis des Menschen zur Tierwelt ist, als in der Erdgestaltung der Mensch zu den anderen Wesen hinzutrat. Tiefer noch, als er es fühlen konnte, möchten wir aus der Geisteswissenschaft heraus, wie ihr wichtigstes Ergebnis zusammenfassend, das Wort Schillers aussprechen, wissend, das sich in einem solchen Wort die richtige Stellung des Menschen zum Weltall ausdrückt? Jetzt fiel der Tierheit dumpfe Schranke, und Menschheit trat auf die entwölkte Stirn, und der erhabene Fremdling, der Gedanke, sprang aus dem staunenden Gehirn.